Auch zur Fußball-Europameisterschaft. König Fußball, präsentiert von Betano.
Scheiße, man muss es ja auch einfach mal so sagen dürfen. Und damit startet die heutige Folge von König Fußball vor dem Viertelfinaltag oder vor den Viertelfinaltagen am Freitag und Samstag. Ja, scheiße, war doch das, was Deutschland widerfahren ist, finde ich zumindest. Wir wollen hier in König Fußball gleich mit Colin Clegg, einem Menschen mit britischem Akzent, diskutieren. Das fällt in diesen Stunden nicht allzu einfach. Wir wollen es trotzdem tun. Erstmal dir herzlich willkommen, der verrückte Nordire is back. Hallo Colin.
Moin Harry, aber wenn du mich nochmal beleidigst mit dem britischen Akzent, dann gibt es Ärger zwischen uns. Das hat gestern wehgetan, wie Deutschland ausgeschieden ist. Ich bin kein Brite, nicht vergessen.
So, das ist nämlich gleich zu deiner Ehrenrettung ja zu sagen. Du hast auch der deutschen Mannschaft die Daumen gedrückt. Es hat alles nicht sollen sein. Wir wollen darüber auch wirklich nur wenig diskutieren, denn wir wollen die Vorfreude auf das Viertelfinale schüren mit Quoten von unserem Partner Betano. All die Superquoten findet ihr auch in den Shownotes und da gibt's den Link für all das, was wir jetzt besprechen wollen. Natürlich hat Colin fußballerischen Sachverstand und eine Menge an Topquoten heute mit eingepackt. Also ein Wort noch kurz zu den Deutschen. Ich war gestern frustriert, verärgert, habe mich ein bisschen geschämt und dann habe ich aber auch gedacht, komm, leck mir am Arsch, so ist es halt, dann wären wir halt Weltmeister. Sehr naiver Ansatz oder sagst du, nee, wir müssen uns einfach noch auf ein paar weitere trockene Jahre einstellen?
Ja, es ging mir mehr oder weniger ähnlich. Diesen Kapitel muss man einfach abpacken. Es läuft seit ein paar Jahren nicht mehr. Jetzt kommt der Hansi Flick rein und wird was anderes aufbauen. Das ist die Hoffnung. Aber wirklich über das Spiel lange Nacht zu reden, ich habe keinen Bock drauf. Ich bin ganz ehrlich, es war scheiße.
Genau, so, da haben wir doch beide schon mal das Wort des Tages gekürt und wollen uns jetzt aber mit Vorfreude ein bisschen mit Nationen beschäftigen, die es einfach besser gemacht haben als Deutschland. Unter anderem ja Schweiz, Spanien, Belgien, Italien, das am Freitag und am Samstag dann Tschechien gegen Dänemark und Ukraine gegen England. Und ich muss, das ist wirklich das Lob, was mir echt schwerfällt, Colin, aber ich muss dich loben, ich muss dich loben. Bei unserer Folge vor der EM hast du gesagt, drei Nationen gebe ich dir mit an die Hand. Und ich wirklich, ich habe gedacht, was raucht der, hat der Lack getrunken oder irgendwas hat er noch falsch gemacht. Du hast gesagt, Türkei. Gut, das ging total in die Hose. Da habe ich schon gedacht, der Typ hat echt gar keine Ahnung. Und dann hast du gesagt, Dänemark und Ukraine. Also von 32 Nationen hätte ich Ukraine irgendwo zwischen Platz 30 und 32 eingeordnet. Du hast gesagt, pass mir auf die Jungs auf. Woher hattest du Informationen, dass die zwar mit Glück, aber sie können ja kicken?
Kicken können sie schon. Ich meine, die haben die Qualifikationsgruppe gewonnen, und zwar vor Portugal, glaube ich, war das damals. Also es ist, was wir beim letzten Mal besprochen haben, der Andriy Shevchenko hat denen einen sehr offensiven Spielstil verpasst und er baut da was auf. Der Mann, der hat ganz offen gesagt, der will Trainer in der Premier League werden und der versucht jetzt hier eine Visitenkarte abzugeben. Und jetzt hat er die ultimative Gelegenheit bekommen mit dem Spiel gegen England.
Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Also man darf ja nicht vergessen, Ukraine gegen England ist das Spiel, das im Viertelfinale den Deckel drauf macht. Viele haben ja halt mit Deutschland gegen Schweden gerechnet, ist aber für beide irgendwie halt nicht so ganz gelaufen. Also du hast dich ja wirklich mit den Ukrainern schon lange beschäftigt. Du sagst, der Trainer ist ein Faktor. Ich sage ja auch, viele Nationen haben ja eigentlich viel schlechtere Spieler, als es die Franzosen, als es die Deutschen, als es die Holländer haben. Aber irgendwie kriegen die halt eine Truppe zusammengeschweißt, die einfach gierig ist auf Erfolg. Weil ganz ehrlich, wir sind ja nicht schlechter oder eben auch die Top-Nationen sind ja nicht schlechter als Schweiz oder Tschechien, Dänemark oder die Ukraine. Was läuft bei denen, außer dass der Trainer gut ist, besonders in die richtige Richtung?
Ja, die Teammentalität hast du gerade angesprochen, die ist definitiv vorhanden. Nimm dir als Beispiel, die haben auch einige richtig gute Offensivspieler. Wir haben schon den Ruslan Malinowski beim letzten Mal erwähnt, spielt bei Atalanta, Yaremchuk zum Beispiel. Den kennt man nicht unbedingt, weil er in der belgischen Liga spielt, aber der hat auch schon zweimal getroffen. Jarmolenko, das ist vielleicht das Paradebeispiel. Die meisten in Deutschland werden ihn kennen, weil er relativ kurz beim BVB war, da hat es nicht so richtig geklappt. Ich glaube, der hat 20, 25 Mal gespielt, dann war er wieder weg, ist zu West Ham gegangen, hat auch nicht geklappt. Aber solange der Mann für eine ukrainische Mannschaft spielt, solange er das Trikot der Nationalmannschaft anzieht, dann ist er wie verwandelt. Es ist unglaublich, wie konstant er liefert. Er liebt sein Land über alles. Der hat, gegen England wird er sein 99. Länderspiel absolvieren und er hat schon 42 Mal getroffen, 23 Vorlagen dazu geliefert. Es läuft wie perfekt, sobald er für sein Land spielt.
Ja, da guckt man ja fast ein bisschen neidisch rauf. Typen, die zwar mit einem ordentlichen fußballerischen Charakter und auch einer Fähigkeit gesegnet sind, die aber dann bei der Nationalmannschaft alles rausholen. Irgendwie hat man ja bei uns bei vielen den Eindruck, die werden, Stichwort Gündogan oder so, irgendwie bei der Nati nicht wirklich besser, sondern eher schlechter, auch Sané oder früher Özil. Aber das ist wirklich sympathisch, was du über Jarmolenko sagst. Und man darf ja auch vor diesem Spiel gegen England klar sagen, Weltranglistenposition 4 für England, 24 für Ukraine. Mich hat es ja fast gewundert, dass die so weit oben stehen, weil das ist ja gar nicht so schlecht. Also Platz 24. Siehst du da eine Chance, dass die wirklich weiterkommen? Weil die Euphorie dürfte ja groß sein, aber England spielt diesmal mal nicht zu Hause.
Ach stimmt, die sind ausnahmsweise auswärts. Das ist das einzige Spiel, wo die nicht zu Hause wären. Das hatte ich vergessen. Aber klar sehe ich keine Chance. Ich meine, du hast die Ukraine bisher beobachtet. Ich weiß, du hast das fast belächelt, als ich das angesprochen habe vor dem Turnier. Aber die haben sich wirklich weiterentwickelt die letzten Jahre. Und vor allem, da gibt es eine Wette, die ich unbedingt mitnehmen würde, nämlich, dass beide Teams hier treffen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil England noch überhaupt kein Gegentor kassiert hat. Aber die Abwehr sehe ich wirklich nicht deutlich besser als die Deutsche ein zum Beispiel. Und wenn du die Ukraine betrachtest, die haben mit Ausnahme des Spiels gegen eine sehr starke österreichische Mannschaft immer doppelt getroffen. Und wie gesagt, Schewtschenko, der wird hier seine Visitenkarte abliefern wollen. Er wird die Mannschaft aufs Spielfeld mit der einzigen Anweisung schicken, angreifen, angreifen, angreifen. Ich denke, sie werden zumindest treffen. Vermutlich ist Endstation, England wird wahrscheinlich zu stark sein, aber ich würde es nicht ausschließen.
Na, die Wette ist interessant. Also man kann für einen 10er 25, na 22,5 bekommen. Wenn ich jetzt sage, komm, die Ukraine, du hast sie mir vor dem Turnier schon so reingesungen und du hast nicht nur ein bisschen dafür Werbung gemacht, sondern wie gesagt, ich lobe dich ungern, aber du hast mich voll überzeugt, weil darauf wäre ich nie gekommen. Wenn die jetzt immer noch weiterkommen und tatsächlich gegen England gewinnen, was kriege ich denn da für einen 10er?
Für das einfache Weiterkommen 4,3 und wenn sie das Spiel tatsächlich gewinnen, wovon ich nicht unbedingt ausgehen würde, 8,0.
Okay, für die Doofen kurz erklärt, wie kann man weiterkommen, ohne das Spiel zu gewinnen?
Die Wette gilt nur für 90 Minuten. Also wenn es unentschieden nach der regulären Spielzeit steht, dann wird die Wette abgerechnet. Es kann sein, dass man in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen das Spiel gewinnt und weiterkommt.
Ah, okay, gut. Nicht ganz unwichtig zu erwähnen. Also es gilt immer nach 90 Minuten. Da also für die Ukraine 43 für einen Zehner, wenn sie weiterkommen. Und wenn sie tatsächlich nach 90 Minuten gewonnen hätten, dann sogar 80. Das ist eine Menge Geld. Nun ist auch eine Wette, die du besonders gerne magst, schon vor dem Turnier, weil du hast ja eben auch dich als kleiner England-Hasser, weil du natürlich auch Nordire bist und weil du gestern der deutschen Nationalmannschaft die Daumen gedrückt hast, geoutet. Da gibt's auch eine Wette, die du besonders gerne magst. Erklär sie uns.
Ja, wie wir beim letzten Mal besprochen haben, in der K.O.-Phase wette ich ausnahmslos immer gegen England, weil sie bisher immer rausgeflogen sind. Die haben nie was gewonnen. Und ich sehe keinen Grund, das nicht zu machen. Das Problem damit ist, die Quote dafür ist relativ niedrig im Moment. Die liegt bei 1,35. Die Bookies glauben auch nicht an England wegen der glorreichen Vergangenheit. Aber ich würde da eine andere Quote heranziehen in dem Fall, nämlich nimm die doppelte Chance auf die Ukraine zum Beispiel. Da gibt es 2,75, dass es nach 90 Minuten entweder unentschieden steht oder die Ukraine gewinnt. Die ist deutlich lukrativer.
Gut, also da gehst du zwar quotentechnisch, gibt es bei der Ukraine viel zu holen, aber du bleibst unterm Strich dabei, England wird sich irgendwie durchwurschteln.
Ich muss dabei bleiben. Ich sterbe auf diesem Berg. Es bleibt dabei. Ich werde immer gegen England wetten. Es hat mir so viel Geld eingespielt die letzten 30 Jahre. Ich kann nicht damit aufhören.
Gut, also da du ja nun wirklich eigentlich schon Privatier bist und dein Geld zählen darfst, glaube ich dir. Und wer Lust hat mitzumachen, sollte diesen Weg gehen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Tschechien gegen Dänemark. Da hätte ja keine Sau mit gerechnet, dass die beiden im Viertelfinale gegeneinander spielen. Und ja, auch ich bin ein Fan der dänischen Nationalmannschaft, spätestens geworden nach all den Ereignissen, die im ersten Spiel waren. Und wo man ja eigentlich dachte, okay, die können gar nicht mehr gerade auslaufen. Jetzt können sie nicht nur gerade auslaufen, sondern es ist die Mannschaft, die am überzeugendsten im Achtelfinale agiert hat. So deutlich kann man es ja sagen.
Ja, der Weg dahin war alles andere als erwartbar. Also das, was mit Eriksen passiert ist, in dem Moment habe ich gedacht, okay, Thema Dänemark abhaken, das wird nichts mehr. Und da kamen natürlich auch zwei Niederlagen gegen Finnland und Belgien. Aber danach, die haben es irgendwie geschafft, diesen Schock in Motivation umzuwandeln. Und die Mannschaft ist nicht mehr zu erkennen. Gefühlt kommen die Dänen jetzt mit dem Messer zwischen den Zähnen aufs Spielfeld. Die haben 4-mal gegen Russland getroffen, 4-mal gegen Wales. Die haben so viel Momentum aufgebaut. Es ist Wahnsinn. Ich kann mir diese Verwandlung nicht erklären. Die Motivation ist fast unheimlich. Hast du sowas schon mal erlebt?
Naja, also dass sowas was freisetzen kann, ich glaube, das kann jeder irgendwie so ein bisschen nachempfinden, dass aus so einer Trauer, aus so einem Schockzustand und dann ja auch der guten Nachricht, dass es Christian Eriksen Gott sei Dank ein bisschen besser geht, dass daraus eine Motivation entsteht, zu sagen, okay Freunde, jetzt rocken wir dieses Turnier, weil irgendwie hat der liebe Fußballgott ja mit uns was hier vorgesehen gehabt und das finde ich schon nachvollziehbar. Nur du hast ja vor dem Turnier schon gesagt, Dänemark ist gut. Darum wundert es mich jetzt, dass du so ein bisschen überrascht bist.
Nee, nur wegen des Vorfalls mit Christian Eriksen. Ich dachte, das bringt sie aus dem Tritt, da kommen sie nicht mehr zurück. Und es hat tatsächlich in den ersten beiden Spielen so ausgesehen. Aber klar, wir haben sie vor dem Turnier hochgelobt. Ich habe gesagt, das ist die Mannschaft, die wirklich für eine Überraschung sorgen kann. Jetzt stehen sie unter den letzten acht mit Tschechei. Ich finde es grundsätzlich schön, dass es vier vermeintlich kleinere Mannschaften unter den letzten acht gibt. Das ist die nötige Überraschung, die man bei einem großen Turnier immer braucht. Aber mich würde es gar nicht überraschen, wenn Dänemark einfach weitermacht und ins Finalspiel kommt.
Ja, ich hätte nichts dagegen. Also, wie gesagt, ich habe da rein sympathiemäßig bin ich bei Dänemark auch. Und so ehrlich bin ich, weil bei den Tschechien, also, boah, hätte ich vorher auch gedacht, naja, haben Marktwert irgendwie von 186 Millionen. Also, das ist jetzt ja auch außer Schick und irgendwie Darida kennt man da eigentlich kaum einen, der nun wirklich ein Topstar sein könnte. Also, das hat mich auch gewundert. Aber lass uns doch ein Wort zu den Dänen sagen. Also, du hast viel über die Mentalität gesprochen. Du hast natürlich auch gesagt, was alles schon gut lief, dass sie eben offensiv deutlich sich gesteigert haben. Wer ist personell für dich die große Stütze in diesen Wochen?
Ja, auch das Thema hatten wir in der letzten Sendung kurz gesprochen. Da haben wir ein paar Namen rausgepickt. Eriksen fällt natürlich weg, leider unter den Umständen. Aber wir hatten auch Højbjerg erwähnt. Und jetzt sieht man auch, dass er den Erwartungen gerecht geworden ist. Das ist unfassbar. Der Typ ist ein Dynamo da im Mittelfeld. Der ist noch stärker, als ich ohnehin erwartet habe. Ich habe eher damit gerechnet, dass Thomas Delaney da Regie führt. Aber es ist tatsächlich Højbjerg geworden. Und ist vielleicht doch nicht so überraschend, wenn man seine Statistik anschaut. Der ist jetzt, man kennt ihn aus Bayern-Zeit, wo es nicht so richtig gut gelaufen ist. Und mittlerweile arbeitet er bei Tottenham. Und das ist der einzige Spieler, den ich kenne, der jede einzelne Minute der Saison absolviert hat. Der spielt immer und der spielt immer durch. Der wird niemals müde, der Mann. Und seine Statistik bleibt konstant hoch. Abgesehen von den vielen Kilometern, die er abspült, er spielt auch die meisten Pässe, er erobert die meisten Bälle, sogar mehr als Delaney. Der macht irgendwie gar nichts, weil der wird niemals müde.
Ja, ist schon komisch. Also wir haben einen Spieler, der beim FC Bayern sich nicht durchsetzen konnte, der jetzt irgendwie für Dänemark alles rockt. Dann haben wir den, der beim BVB irgendwie damals nicht so wahnsinnig gezündet hat, der jetzt die Ukraine Richtung Viertelfinale gebracht hat. Also manchmal gibt's auch die Karriere auf den zweiten Blick. Und gerade eben international muss man ja beiden ein großes Kompliment machen. Gehen wir mal rüber zu Tschechien. So, also wir haben es gesagt, eigentlich ein Kader, wo auch die großen Namen erst einmal fehlen. Und trotzdem, du hast mal genau hingeschaut. Wer sticht da doch ins Auge bei dieser Mannschaft?
Ich war am vergangenen Wochenende in der Tschechei und ich werde dieses Spiel am Samstag wahrscheinlich wieder in der Tschechei anschauen. Und die Stimmung da drüben ist ein bisschen paradox. Ich würde die beschreiben als gleichzeitig realistisch und auch fast abergläubig. Die wissen, dass die ein sehr solides Team haben. Die haben keine Angst vor den anderen Teams. Die sagen alle, wir können mit jedem da mithalten. An einem guten Tag klappt das schon. Aber die haben ein bisschen Respekt für Dänemark, wie die auftreten in den letzten paar Spielen. Und die fragen sich, wie sollen wir damit umgehen? Beziehungsweise kann man damit überhaupt umgehen?
Tja, das ist die große Frage. Aber also, wer ist für dich denn personell da so? Also ich meine, wie gesagt, einige Bundesligisten haben ja da mit dabei. Aber ist da irgendeiner, wo man sagt, ha, da müssen die Bayern, Dortmund oder irgendwie die großen Vereine bald zuschlagen?
Abgesehen von den Bundesligisten, ja. Da gibt es einen jungen Mann namens Adam Hloschek. Und der ist mir schon aufgefallen, ich kenne die türkische Liga teilweise, er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Sparta Prag diese Saison auf Platz 2 gelandet ist. Und die haben die ganze Saison über richtig gut mitgehalten mit Slavia Prag, die normalerweise da vorne wegmarschiert. Die kennen wir aus der Champions League jede Saison. Der hat wegen Verletzungen die halbe Saison leider gefehlt, sonst wäre es noch besser geworden. Der hat überhaupt nur 19 Spielen absolviert, aber in der Zeit hat er so viele Tore. Der ist auf 23 Scorerpunkte gekommen, Tore und Vorlagen. Und den werden wir entweder in der Premier League oder in der Bundesliga bald sehen, wäre meine Vermutung.
Ja, wenn du über Sparta Prag redest, da fällt mir immer so meine eigene Schulreise noch ein. Als ich damals nach Prag gefahren bin, waren wir auch beim Spiel von Sparta Prag und es war, glaube ich, mit der alkoholisierteste Fußballbesuch ever. Da fange ich jetzt noch an zu lallen. Also wirklich, wir hatten einen Spaß bei Sparta Prag und in dem Moment dachte ich, es ist mein Verein. Es ist da doch über die Jahre ein bisschen anders gekommen, aber also von daher habe ich schon Sympathien. Wenn wir jetzt mal auf die Quoten schauen, wer ist denn Favorit?
Eindeutig Dänemark, wahrscheinlich aufgrund des Momentums bisher, was sie da aufgebaut haben. Da liegt die Quote bei 2,1 und bei den Tschechen bekommst du 3,8. Also das ist schon relativ deutlich. Ich denke, ich würde auch Dänemark favorisieren, aber das wird kein Selbstläufer gegen diese Tschechen.
Nun muss man ja sagen, Dänemark war ja schon mal Europameister. Das Ganze war 1992. Damals, also wir als Ü40 kennen ja die Story, aber für alle, die vielleicht ein paar Tage jünger sind, damals war es ja wirklich so, die waren nicht mit dabei, wurden ja. Dann aber, weil ein Land, ich weiß schon gar nicht mehr, welches es war, damals rausgegangen ist. Ich glaube, das hatte damals auch
Jugoslawien wegen des Bürgerkriegs.
Ja, zurückgezogen.
Auf einmal gab es Jugoslawien nicht mehr.
Genau, eben. Und so, und dann war der Platz frei, dann haben die alle von Mallorca und Co. quasi vom Strand die dänische Mannschaft zusammengetrommelt, sind da hingefahren und haben das Ding gerockt. So, jetzt kann man das natürlich nicht vergleichen mit 2021, aber eben auch eine skurrile Situation, wie aus einer ganz schwierigen Situation der dänische Fußball auf einmal positiv explodiert ist. Kann man da vielleicht doch so eine kleine Parallele zu 1992 bringen, als, wie gesagt, der Bürgerkrieg auf dem Balkan Dänemark dann die Möglichkeit gab, überhaupt guten Fußball zu zeigen. Sie haben es damals zelebriert und wirklich ein tolles Turnier gemacht. Ist da irgendwie doch so eine kleine Parallele zu sehen, aus wenig plötzlich ganz viel machen zu dürfen?
Vielleicht, wenn man den Bürgerkrieg in Jugoslawien mit einem Herzensstillstand von einem Spieler vergleichen
Nein,
kann.
Nein, das meinte ich ja nicht so. Also du weißt ja, was ich meine. Also normalerweise 8 Wochen Vorbereitung und Trainingslager und jeder geht dann ins Turnier, hat eine Taktik. So. Und all das ist ja irgendwie weggefallen. Damals durch die Umstände, die wir beschrieben haben und auch diesmal war ja alles, was du dir vorgenommen hast, eigentlich nach 10-12 Minuten oder eben als damals im ersten Spiel das mit Christian Eriksen passierte, alles vorbei. Also da war ja die ganze Trainingsarbeit und die Idee völlig umgehauen worden. Das will ich ja nur sagen. So, dann gab es das zweite Spiel, alle standen unter Schock, man ist eigentlich raus und jetzt hat man ja wirklich eine Formkurve nach oben, die einfach sensationell ist. Und das meine ich, ungewöhnliche Umstände, die manchmal ja auch dem Schicksal zu verdanken sind, können ja ungewöhnliche Leistungen hervorrufen. Und das ist so der Vergleich, den ich erfrage bei dir, ob du da insofern dann wirklich doch Parallelen sehen kannst.
Absolut, das liegt schon auf der Hand. Das ist eine Situation, die niemand vorhersehen konnte, sowohl im 1992 wie auch jetzt. Und wie du siehst, wie Dänemark sich zusammengerissen hat in den letzten zwei Spielen, das ist Feuer und Flamme, da ist alles drin.
Also sie sind irgendwie ja gefühlt schon für die meisten Fußballfans, glaube ich, Europameister der Herzen. Also viele werden die Daumen drücken in diesem Spiel gegen Tschechien. Komm, lass uns kurz die Quoten besprechen. Ja, ich habe von dir schon gelernt, zwischen Sieg und Dänemark kommt weiter beispielsweise ist ein Unterschied. Sag uns mal, wie groß ist die Quote, dass Dänemark gewinnt und wie groß ist die Quote, dass Dänemark, egal wie, ob nach 120 oder Elfmeterschießen oder eben 90 Minuten wirklich, naja, nach 90 Minuten geht es ja nur mit dem Sieg, aber eben auch durch den Hinterausgang quasi dann weiterkommen würde. Sind ja unterschiedliche Quoten.
Ja, also für den einfachen Sieg in 90 Minuten bekommst du 2,1 auf Dänemark und 3,8 auf die Tschechei. Und fürs einfache Weiterkommen, egal wie, die Tschechien liegen bei 2,5 und Dänemark bei 1,53. Und die ist die Wette, die ich hier mitnehmen würde. So 50% Rendite für eine Mannschaft in dieser Verfassung, das kann man nicht liegen lassen.
Nee, das ist, finde ich, wirklich gutes Geld. Also aus 10, 15 machen oder eben man geht mal mit ein bisschen mehr rein, dann kann man auf jeden Fall eben eine Rendite von über 50% rausholen. Freue mich sehr auf das Spiel und dann kommen wir eigentlich zum sportlichsten Kracher dieses Viertelfinals. Belgien gegen Italien. Das ist das Spiel, was am meisten, glaube ich, die Fußballfans im Vorfeld elektrisiert, weil zwei absolute Turnierfavoriten gegeneinander fahren werden. Wer glaubst du, hat das bessere Ende?
Nicht die geringste Ahnung. Für mich ist das ein vorweggenommenes Finalspiel und mir persönlich tut's weh. Ich habe Tickets fürs Spiel gehabt, aber ich verzichte freiwillig drauf und das tut schon weh.
Warum verzichtet man?
Lange Geschichte. Ich habe damals mit einem Kumpel aus Irland an der UEFA Ticket Lottery teilgenommen und wir wollten irgendwas Exotisches haben, wie irgendwo, wo wir noch nie waren, Baku, Bukarest, wo auch immer. Und wir haben auf alles geboten, was man nur bieten konnte. Und was haben wir bekommen? Tickets für Dublin und München. Und mittlerweile ist Dublin als Spielort ausgeschieden und mein Kumpel steckt in der Quarantäne und darf nicht mehr reisen. Und ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, das Spiel ohne ihn anzuschauen. Also habe ich die Tickets weitergegeben.
Okay, wo wäre das Spiel? Ich bin auch gerade, so wie du eben, Rom ist ja das Spielort für die Engländer jetzt. Belgien gegen Italien, wo findet das statt?
Das ist eine deutsche Stadt namens München, sagt er vermutlich.
Ach so, das findet hier direkt vor der Tür. Das ist ja geil. Ja. Da kann ich ja doch hingehen vielleicht. Also gut, schauen wir mal. Aber ach so, das ist das letzte Spiel auch, glaube ich, in München, ne? Danach ist Feierabend.
Mhm. Ja, ja.
Ja, weil der Rest findet ja dann im Wembley-Stadion wiederum statt.
Ja, gefühlt, ja.
Alles nicht so ganz einfach in dieser Europameisterschaft. Lass uns ein bisschen über das Personal reden. Also fangen wir mal an mit den Belgiern. Weltranglisten Erster, nach wie vor. Ich habe sie ja auch in unserem Sport1-Tippspiel wirklich als Europameister gesetzt. Also ich drücke denen ja zumindest tipptechnisch die Daumen. Haben sie die hohen Erwartungen, die ja in den letzten Jahren immer auf ihnen lagen, bislang in deinen Augen erfüllt?
Bisher schon. Viermal gespielt, viermal gewonnen. Sehr viel mehr kann man nicht verlangen. Das letzte Spiel gegen Portugal war verdammt zäh. Da haben sie wirklich auf Zahnfleisch gebissen. Aber die haben es hinbekommen mit 1-0. Was mich überrascht hat, die haben in dem Spiel gegen Portugal nur ein einziges Mal aufs Tor geschossen. So kennt Belgien nicht. Aber die haben da sehr tief gestapelt und die haben das Ding über die Bühne gebracht. Also das Problem jetzt ist, die treffen auf die andere Mannschaft, die viermal hintereinander gewonnen hat und sich in blendender Verfassung befindet, Italien. Ich habe keine Ahnung, wer hier weiterkommt. Siehst du einen Sieger?
Ja, es ist ja, also mit Italien, das ist ja schon insgesamt eine skurrile Geschichte, wie lange die jetzt schon nicht mehr verloren haben. Das sind ja, glaube ich, über 30 Spiele jetzt. Okay, jetzt haben sie mal in der Verlängerung ein bisschen zittern müssen, haben auch mal wieder ein Gegentor bekommen, aber ansonsten ist das ja eine unfassbare Bilanz, wo ja jeder Spieler das Wort Niederlage ja nur noch vom Hörensagen kennt. Und das, glaube ich, gibt eine Menge Selbstvertrauen. Mhm. Die Mannschaft selber hat ja auch den Vorteil, dass sie ja wirklich als Team auch funktioniert. Ne? Mancini hat es ja geschafft, bis auf den dritten Ersatztorwart alle schon auch spielen zu lassen. Auch das ist ja was Joachim Löw ja, glaube ich, selbst wenn er vier Turniere noch hätte, niemals machen würde. Also ein interessanter Ansatz, um eben die Truppe auch bei Laune zu halten. Es gelingt Italien eine Menge. Es ist einfach wirklich nackte Vorfreude, aber ich sehe absolut keinen Favoriten da. Du hast ja auch aufs Personal genau geguckt. Ich glaube, im Mittelfeld ist da ein Duell der Extraklasse zu erwarten? Um wen geht's?
Ja, darauf bin ich tatsächlich gespannt. Du hast auf der anderen Seite einen Brasilianer, der für Italien spielt, Jorginho, und auf der anderen Seite Axel Witsel. Axel Witsel, das hat mich total überrascht, dass er überhaupt dabei ist. Nach dem Achillessehnenriss im Januar habe ich ihn gleich abgeschieden. Ich habe gesagt, die Saison ist vorbei, die EM auch, vergiss es, das war's. Und jetzt hat er es doch geschafft. Und der hat im ersten Spiel überhaupt nicht gespielt, der war einfach nicht so weit. Und ich habe mich gefragt, wie steckt er das weg nach einem halben Jahr ohne Spielpraxis? Aber der Mann war genauso gut wie eh und je. Seine Passquote lag bei 98%. Was willst du mehr?
Ja, und die Frisur sitzt immer noch. Also das muss man wirklich sagen. Bei Witzel ist es ein Phänomen, wie er das Turnier bislang bestreitet. Und generell kann man ja sagen, der BVB ist gefühlter Europameister, weil also alle Bayern-Spieler sind seit der Niederlage der Deutschen ja gestern raus. Es gibt keinen einzigen Bayern-Profi mehr, der bei der Europameisterschaft spielt. Und ich glaube, der BVB hat noch 8 im Rennen. Davon ja allein 3 bei den Belgiern. Das ist schon irre. Also der BVB ist so ein bisschen mitverantwortlich für das gute Abschneiden der Belgier. Gehst du da mit?
Das war mir überhaupt nicht klar, dass die so viele Spieler noch im Turnier haben. Das finde ich sehr witzig, aber ja, okay,
cool. Ja, und da du ja bekennender BVB-Hasser bist, hätte ich jetzt fast gesagt, nein, natürlich nicht, aber du hast durchaus in der Champions-League-Saison immer wieder auch Skepsis gehabt. Das ist schon eine Zahl, als ich die vorhin gelesen habe in der Vorbereitung, habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, also 8 Spieler jetzt noch im Viertelfinale von Borussia Dortmund. Das ist das Positive. Jetzt gibt es natürlich schon wieder andere, die sagen, naja, dann wird die Saison wieder so langweilig, weil die Bayern-Profis haben jetzt so Pause und der BVB, die müssen jetzt die Knochen hinhalten. Ich sag Quatsch, jeder, der guten Fußball bei einer EM spielt, der wird auch die Euphorie trotz 3, 4, 5, 6 Tagen weniger Pause mitnehmen können. Also ich sehe den BVB als Gewinner dieser Europameisterschaft und wenn ich dir da sogar neue Fakten mit unterjubeln konnte, bin ich ja schon ein bisschen stolz.
Das war mir überhaupt nicht klar. Finde ich klasse. Ich weiß nicht, wo du das herausgekramt hast. Gibt es überhaupt eine Mannschaft, die mehr Spiele noch im Turnier hat als der BVB?
Also ich hätte Sparta Prag gesagt, nein, Quatsch, weiß ich nicht. Also tatsächlich, die Statistik kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass es eben vor dem Achtelfinale 11 waren. Und da war das schon eine Riesen-Story, dass also der BVB insgesamt 11 Spieler mit dabei hatte. Gut, jetzt ist es halt ein bisschen weniger, aber 8 ist ja durchaus auch noch eine Marke, worauf man stolz sein kann. Lass uns kurz zum Spiel zurückgehen. Belgien gegen Italien. Thomas Meunier ist ja auch einer, der, finde ich, bislang die Schulnote 1 sich verdient hat. Was sagen die Zahlen zu ihm?
Ja, wirklich starke Auftritte bisher. Der eine oder andere BVB-Fan wird sich schon wundern, was er da abgeliefert hat bisher. Ich meine, der hat schon einmal getroffen, der hat 2 Vorlagen geliefert, der hat die meisten Kilometer abgespült von allen Belgiern, er hat die meisten Zweikämpfe gewonnen. Ich meine, der macht alles, das ist eine Glanzleistung, was er bisher hingelegt hat. Die BVB-Fans werden sagen, kannst du das bitte nächste Saison bei uns machen?
Ja, das wäre schön. Also allein um wieder Spannung auch reinzukriegen in den Bundesliga-Betrieb, hätte ich nichts dagegen, wenn die Form so mitgenommen werden würde. So, jetzt gucken wir mal auf die Wettquoten. Ich sage ja, ich habe keine Ahnung, wer Favorit ist. Was sagt der Wettmarkt?
Ja, ich habe auch keine Ahnung, wer dieses Spiel gewinnt. Das ist wirklich null Ahnung in diesem Fall. Aber Italien wird favorisiert, da gibt es die Siegquote 2,4 und Belgien liegt bei 3,1. Ist kein großer Unterschied, aber ich würde weder auf die eine noch die andere Mannschaft tippen. Ich würde da andere Wetten genauer anschauen. Was mir vorschwebt, ist die doppelte Chance auf Belgien. Da gibt es die Quote 1,53, heißt nach 90 Minuten ist Belgien noch nicht raus, entweder unentschieden oder die gewinnen. Das hat man auch gesehen, die haben alle Spiele bisher gewonnen, die haben sich durchgesetzt gegen eine sehr schwierige portugiesische Mannschaft. Ich kann mir vorstellen, dass es nach 90 Minuten nicht vorbei ist und deswegen würde ich auch überlegen, ob ich die Wette setze, das Spiel wird in der Verlängerung entschieden. Da gibt es die Quote 6,0.
Ja, nee, ich muss, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, weil heißt die Wette dann, das Spiel geht in die Verlängerung und bleibt aber auch in der Verlängerung oder ist ab dann sozusagen egal, wie das Ganze ausgeht, auch wenn es ein Elfmeterschießen gibt. Hauptsache es ist in der Verlängerung und ich habe schon aus 10,60 gemacht.
Nein, das Spiel wird definitiv in der Verlängerung entschieden. Es darf keine Elfmeterschießen geben.
Ah, okay, gut. Guck mal, auch da wollen wir ja genau sein, denn wir wollen ja, dass ihr eine Menge Kohle abräumen könnt. Und ich finde, sechsfaches Geld ist tatsächlich so. Also vor dem Deutschlandspiel, wo ja gefühlt alles in die Verlängerung ging. Ich meine, es sind, glaube ich, waren nicht sogar 3 der letzten 4 Achtelfinalpartien in der Verlängerung? Warte mal, den Tag davor war doch auch einmal, wo Spanien und dann in der Schweiz so auch. Also da sind ja insgesamt 3 der letzten 4 Partien bei dieser EM sind ja in die Verlängerung gegangen. Ist ja auch ein Indiz.
Und Italien gegen Österreich ist auch in die Verlängerung gegangen. Die Italiener sind in der Hinsicht schon vorbestraft. Belgien gegen Portugal ist beinahe in die Verlängerung gegangen. Das ist 1-0 ausgegangen, aber die Portugiesen haben kurz vor Schluss einen Pfostentreffer gehabt. Also die Wahrscheinlichkeit ist da.
Ja, das ist wirklich meine Lieblingswette, sage ich jetzt schon. Sechsfaches Geld damit bei einem Spiel, wo wir beide sagen, wir sehen keinen klaren Favoriten. Also das schreit ja quasi nach Verlängerung. Und ich hätte auch nichts dagegen, weil, wie gesagt, auf dieses Duell freue ich mich. Ich möchte allerdings nicht, dass es 0-0 steht nach 90 Minuten. Ist, wenn du auf die Quoten kommst, ein Torspektakel zu erwarten?
Ich würde nicht damit rechnen, wenn du die letzten paar Spiele angeschaut hast. Italien gegen Österreich 0-0 nach 90 Minuten, Belgien gegen Portugal 1-0. Und deswegen würde ich auch zwei andere Wetten genauer anschauen, nämlich dass beide Teams nicht treffen. Da gibt es die Quote 1,72 und dass es weniger als 2,5 Tore gibt, da gibt es die Quote 1,53. Ich würde nicht mit einem Torspektakel rechnen.
Ja, aber das sind so schlechte Laune-Wetten, die mache ich ja nicht. Also hier beide Teams treffen nicht. Ich setze doch nicht auf einen langweiligen Fußballabend. Also klar, vielleicht als Wettguru ja, aber als Fußballfan sage ich auch so, also da schäme ich mich ja für so eine Wette. Aber gut, du hast in deinem Leben schon vieles richtig getippt, von daher höre ich es mir zumindest an, aber ich bleibe bei der Verlängerungswette und ich möchte, dass es 3-3 steht. Das war ja auch der eine Tag, wo es zweimal 3-3 stand nach 90 Minuten. Sowas hätte ich gerne wieder. Übrigens 50%, also 4 von 8 Achtelfinalpartien, waren in der Verlängerung auch das ja durchaus mal ein Momentum, das man erwähnen kann. Kommen wir zum Spiel Schweiz gegen Spanien. Ich habe wirklich viele Schweizer Freundinnen und Freunde und die sind völlig ausgerastet. Auch eine Kollegin hier in der Redaktion. Ich habe an dem Abend EM aktuell moderieren dürfen und eine Praktikantin bei uns, na Quatsch, nicht mehr Praktikantin, die ist mittlerweile freie Mitarbeiterin. Wenn sie es jetzt hört, verzeih mir, du bist eine Stütze der Redaktion. Auf jeden Fall saß sie hier im Schweizer Trikot und hat in der Technik alles richtig gemacht. Hat aber währenddessen angefangen zu heulen. Ich denke, was ist denn jetzt los? Und weil eben die Schweiz dann weitergekommen ist, ja während der Sendung, es war hochemotional. Und ich finde auch, die Schweiz ist neben Dänemark natürlich die Überraschung, gerade weil sie die Franzosen jetzt rausgebolzt haben. Was machst du den Schweizern für Komplimente und wie siehst du die Emotionen? Weil die ja vor der EM aufgrund dieser Haaraffäre mit dem Friseur eigentlich total an der Wand standen und alle sie nur angemotzt haben.
Das war bockstark von der Schweiz, wie die da zurückgekommen sind. Diese 3-3 letztendlich, ich meine, die waren tot gegen den Weltmeister. Das fing an mit dem verschossenen Elfmeter von Rodriguez und 2 Minuten später, statt 2-0 zu führen, bist du im Rückstand, 2-1 liegst du hinten. Und da, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, das bricht ihnen das Genick, das ist jetzt vorbei. Und dann kam Pogba ran und hat vielleicht das Tor des Turniers geschossen, ein 3-1, da denkst du, schon längst gelaufen. Aber wie sie sich zurückgekämpft haben, war unfassbar stark. Und dann kommt die Krönung zum Schluss mit Jan Sommer von Gladbach, der ausgerechnet gegen Kylian Mbappé den Elfmeter hält. Wow. Yeah. Ich muss auch sagen dazu, Harry, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so einen unterhaltsamen EM-Spieltag je gegeben hat. 14 Treffer in 2 Spielen, sowas habe ich noch nie erlebt.
Ja, es waren ja sogar, wenn man die Elfmeter noch mit dazu rechnet, waren es, glaube ich, sogar irgendwas über 20 ja am Ende des Tages. Also ich bin völlig bei dir. Das war der geilste EM-Abend, den wir bislang hatten. Und der wird auch nicht getoppt werden, weil einfach so große Überraschungen, also ein Weltmeister rauskicken, ist halt nur mal einmal nur drin pro Turnier. Und das war großartig. Und ich fand es ja auch, das haben die Schweizer ja auch nach dem Spiel gesagt, so nach dem 3-1 hatten sie so das Gefühl, dass Frankreich natürlich am Anfang der Arroganz stand. Das war ja schon der Jubel von Pogba, so nach dem Motto so, Freunde, hier, ich mach meinen kleinen Tanz und meine Frisur sitzt wie eine Eins und top. Spätestens da habe ich auch vor dem Fernseher gedacht, Moment, Freunde, wart's mal ab. So, dann machen die das Ding, den wird ja noch kurz vor dem Ende ein Tor aberkannt. Und dann erst eben retten sie sich da in die Verlängerung und dann Jan Sommer gegen Mbappé, das ist ein totales Märchen. Besonders war Mbappé, er ist eigentlich ja ein Gewinner der letzten Jahre im Weltfußball, muss man sagen. Aber das Ding, das wird er doch noch in 20 Jahren unter die Nase gerieben bekommen, oder? So einen Elfmeter zu verschießen bei so einem entscheidenden Spiel, das ist schon ein kleiner Karriereknick oder wäre das zu weit?
So weit würde ich noch nicht gehen. Gerade in dem jungen Alter, der wird das schon wegstecken. Aber vergessen wird er es auch nicht. Aber du hast recht, die Franzosen, gerade nach dem Spielstand von 3-1, die haben mit so viel Widerstand nicht mehr gerechnet. Die sind da ein bisschen fahrlässig geworden.
Ja, das ist ja auch die Erkenntnis dieser Europameisterschaft. Wenn wir immer über Joachim Löw reden und ja, wir haben so einen schlechten Nachwuchs, als ich dann diese letzte Pressekonferenz mir angeguckt habe. Boah, also ja, der Mann hat Riesenverdienste. Aber das war wirklich eine Mischung aus Blabla und inhaltsleerem Yogi war der Beste. Nein, er war nicht mehr der Beste in den letzten Jahren. Das muss man einfach mal sagen. Und was da tatsächlich bei der Schweiz an Mentalität aus wie sagt man immer so, ich hasse diesen Begriff Spielermaterial, aber was man aus solchen Jungs da rausgekitzelt hat, mit Leidenschaft, wo man wirklich denkt, okay, und wenn die sich beide Beine brechen, dann laufen die da weiter. Das hatten wir bei der deutschen Nationalmannschaft zuletzt, als Schweini gefühlt schon im Lazarett lag bei der WM 2014 und sich dann weiter im Halbfinale gekämpft hat. So, das ist Leidenschaft. Und das zeigen die Schweizer halt bis zum Anschlag. Und dann sind wir wieder bei deinem Lieblingsverein Borussia Dortmund. Da ist mit Manuel Akanji auch einer, der bislang bei der Schweiz, glaube ich, durchaus als eine der Stützen angesehen werden darf.
Ja, das ist echt bockstark, was er bisher geliefert hat. Und stell dir das Szenario überhaupt vor, du bist Verteidiger, du musst gegen den Weltmeister antreten und du siehst Mbappé, Benzema und Griezmann auf dich zulaufen kommen. Da machst du dir eigentlich in die Hose. Aber ganz im Gegenteil beim Akanji, der war der beste Mann bisher bei der Schweiz. Der hat die meisten Balleroberungen, der hat eine Zweikampfquote, die ist unfassbar stark bei 67%. Seine Passquote liegt bei 93%. Der macht alles richtig bisher.
Der macht definitiv alles richtig. Und ich glaube auch, die Reise ist noch nicht vorbei. Ich kann Spanien, so ehrlich bin ich, immer noch nicht so ganz einschätzen. Erst gab es ja zwei Unentschieden bei diesem Turnier. Da hat man gedacht, da haben die echt schon gezittert. Dann haben die aber 10 Tore in den beiden anderen Partien erzielt. Was ist das wahre Gesicht von Spanien? Wie siehst du es?
Die Frage kann nicht mal der Trainer Luis Enrique beantworten. Hast du seine Bemerkung mitbekommen? Meine Mannschaft ist eine Ketchupflasche. Am Anfang kommt gar nichts raus und dann alles.
Nee, die habe ich zumindest noch nicht gehört, aber die ist irgendwie sinnvoll, finde ich. Also du meinst, jetzt fluppt's richtig.
Es ist eine Wundertüte, es ist wirklich schwer einzuschätzen. Geht das so weiter oder spielen sie wie in den ersten beiden Spielen, wo sie gar nichts zustande gebracht haben? Es scheint wieder zu laufen, aber gegen die Schweiz, die sollte man nicht unterschätzen, nachdem sie den Weltmeister rausgekegelt haben.
Tja, die Ketchup-Mannschaft. Wer sind die Säulen dieser Truppe, die jetzt ja so richtig auf Touren kommt?
Für mich ist ein Spieler, den man erwähnen sollte, ist der Spieler, der Lionel Messi zurück ins Leben geholt hat Anfang der Saison. Das ist der junge 18-jährige Pedri. Wenn du zurückdenkst am Anfang der Saison, alles war scheiße bei Barca. Messi wollte weg, Suarez haben sie geschenkt an Atletico. Der wollte überhaupt nicht mehr für die Mannschaft auftreten. Und er hat ein paar richtig lustlose Auftritte hingelegt am Anfang der Saison. Aber dann ist Pedri in die Mannschaft gekommen und du hast gesehen, wie Messi wieder Spaß am Fußball hatte nach ein paar Spielen. Und der hat auch in der Saison gespielt. Es macht einfach Spaß, mit diesem Jungen zu spielen. Solche Spieler braucht Barca, so können wir eine Mannschaft wieder aufbauen. Und er hat es jetzt auch mit 18 Jahren in die Nationalmannschaft gemacht. Und das ist für mich der beste Spieler bisher.
Interessant, also wirklich definitiv ein guter Typ. Nun gab es ja auch den Vorwurf an den Trainer Luis Enrique, kein Realspieler, der hat bestimmt eine Affinität zu Barca-Spielern. Ich halte das für kleinkarierten Kinderkack, um es mal salopp zu sagen, weil also kein Nationaltrainer wird ja nur, weil er früher da mal Trainer war und ich meine, kennt ja sogar beide Vereine gut, jetzt einen Verein nicht deshalb nominiert haben. Gibt es die Diskussion tatsächlich immer noch in Spanien?
Ja, sowieso, weil eine Sektion der spanischen Presse Real Madrid sehr nahe steht und die machen auch kein Geheimnis daraus. Und natürlich gewann diese Verschwörungstheorie, kann man fast sagen, die gewann nochmal an Kraft, als er keinen einzigen Realspieler nominiert hat. Das hat es noch nie in der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft gegeben, soweit ich weiß. Aber es ist natürlich Quatsch. Luis Enrique hat auch jahrelang für Real gespielt. Da ist nichts dran. Und wenn du Real in der vergangenen Saison angespielt hast, die Spieler, die da tatsächlich Leistung gebracht haben, das waren nicht die spanischen Spieler. Also es ist nachvollziehbar, seine Entscheidung.
Gucken wir mal auf die Quoten für dieses Duell. Also Schweiz gegen Spanien. Ich glaube, klar, Spanien wird der Favorit sein. Wie viel könnte ich mit der Schweiz holen?
Mit der Schweiz kannst du eine Menge Geld verdienen, Harry. Die Siegquote liegt bei 5,75. Ich finde das fast ein bisschen respektlos nach dem Spiel gegen Frankreich. Es lohnt sich, darüber nachzudenken.
Ja, besonders, weil die spanische Quote, glaube ich, da kriege ich doppeltes Geld. Also ist ja auch Geld.
Ja.
Aber also 2,1 ist bei Spanien da fast sechsfaches Geld für die Schweiz, finde ich auch. Das ist unterschätzt und auch unappetitlich quasi nach der Leistung, die gegen den Weltmeister gezeigt haben.
Ja, sehe ich genauso. Ich würde einen kleinen Betrag draufsetzen, einfach zum Spaß, weil wenn das Spiel halbwegs so unterhaltsam wird wie gegen Frankreich, dann wird es wieder ein Leckerbiss. Und mit Spanien weißt du einfach nicht, was du bekommst. Da ist alles möglich. Ein paar andere Quoten sollte man auch natürlich anschauen. Wer kommt hier überhaupt weiter? Da ist die Geschichte relativ eindeutig. Bei Spanien gibt es die Quote 1,34. Und bei der Schweiz ist es auch immens hoch, finde ich. Die liegt bei 3,3.
Okay, also da auch nochmal zur Erklärung, ne? Schweiz kommt weiter, egal wie, ist 3,3. Sieg Schweiz nach 90 Minuten ist 5,75. Und beides finde ich wirklich durchaus lukrative Quoten. Also da steigen wir ein. Ich merke schon, man kann mit den Außenseitern, und man hätte ja bislang auch mit den Außenseitern eine Menge Geld machen können. Und das wird so weitergehen, auch wenn wir jetzt auf die Quote der Woche schauen.
Die Betano-Quote der Woche.
Die Quote der Woche ist immer ein Highlight bei uns hier bei König Fußball. Und jetzt haben wir auch auf die Favoriten geschaut, ist ja klar. Und alle haben in der Redaktion gesagt, wo kann ich wetten? Ich will alles auf Dänemark setzen. Aber na klar sind die nicht Favorit. Aber ich glaube, für einen Zehner kriege ich auf Dänemark immer noch weit über 100 Euro, wenn ich sage, die werden Europameister. Und ich halte das nicht für ausgeschlossen. Wo sind da die Favoriten momentan am Wettmarkt zu finden?
Ja. Die Quote auf Dänemark ist ständig gefallen in den letzten Tagen. Wenig überraschend, wenn man zweimal hintereinander 4 Tore schießt. Aber die Favoriten, die heißen anders. Favorit mittlerweile ist irgendeine unbedeutende Mannschaft von einer Insel, die kenne ich nicht mal. Die liegt bei 3,0.
Das England ist jetzt echt EM-Favorit?
Ja, traurig, aber wahr, ne?
Hä? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Also so ein Granatenauftritt war das jetzt noch auch nicht. Also 3,0, also da kriege ich weniger, als wenn ich auf Italien oder Spanien setze.
Tatsächlich, Italien liegt bei 4,0 und Spanien bei 5,0. Hängt damit natürlich auch zusammen, dass die Mannschaften sich in der schwierigen Hälfte des Turnierbaums befinden. England, die wirklich sehen, okay, die müssen gegen die Ukraine antreten. Wenn sie das gewinnen, dann kommt entweder Dänemark oder Tschechei. Das ist nicht ganz so schwierig wie Belgien, Italien, Spanien.
Also wenn ich mir die Quoten anschaue und ich weiß, du tippst ja immer gegen England und ich sage auch, England wird nicht Europameister, schon einfach auch, dürfen sie jetzt nicht, wenn sie uns raushauen, aber mal angenommen, sie werden wirklich nicht Europameister. Ich kann, glaube ich, auf Italien, Spanien und Belgien setzen. Wenn ich auf jeden jetzt, sagen wir mal, 100 Euro setzen würde, kann ich, wenn eine der drei Europameister wird, auf jeden Fall Geld verdienen, weil die Quote so lukrativ ist, dass ich auf jeden Fall, egal wer es wird, selbst eben der Wahrscheinlichste dann von Italien, wäre ich am Ende ein Sieger, richtig?
Vorausgesetzt, die Underdogs ziehen nicht vorbei. Du hast noch Dänemark, Tschechien, Schweiz und Ukraine drin, die alle Überraschungen geliefert haben. Aber grundsätzlich ja, die Theorie ist nicht uninteressant. Italien liegt, wie gesagt, bei 4,0, Spanien bei 5,0. Und für einen Sieg von Belgien, was ich immer noch nicht für nicht unwahrscheinlich halte, bietet Betano die Quote 8,5 sogar an.
Hallo, das ist mein Europameistertipp gewesen, schon vor Wochen. Also von daher muss da ja was dran sein. So ganz ahnungslos segle ich ja auch nicht durchs Weltmeer. Aber gut, wir gucken mal drauf. Und jetzt sind wir bei den Außenseitern. Also Dänemark 12,5, Tschechien und die Schweiz, wo liegen die?
Ja, ein bisschen weiter hinten natürlich. Dänemark liegt bei 12,5. Die sind nicht so weit hinter Belgien. Die anderen drei Mannschaften, die befinden sich eher abgeschlagen, quotentechnisch. Tschechien liegt bei 30, Quote 30, die Schweiz auch und die Ukraine bei 35.
Ich glaube, die Ukraine ist mal bei über 250 gestartet, ne? Also das weiß ich noch vor dem Turnier. Also die haben sich auch schon ganz schön runtergearbeitet, was die Quote angeht. Wir bleiben bei Dänemark. Ich will mit Dänemark Geld verdienen. Ich sage, okay, es gibt bestimmt Spezialwetten auch. Wenn die nicht Turniersieger werden, okay, aber ich sage, die erreichen das Halbfinale. Kriege ich auch eine Rendite mindestens von 50%?
Ja. Wir haben Betano gebeten, da die ganze Bandbreite aufzuziehen. Was jedes Szenario für Dänemark, das ist die Mannschaft, die sämtliche Herzen erobert hat. Und wenn sie das Halbfinale erreichen, bietet Betano 1,53 an. Die Wette nehme ich auf jeden Fall mit. Ein Sieg gegen Tschechien ist machbar, ist nicht garantiert, aber sicherlich machbar. Und wenn du sagst, die kommen ins Finale, was ich auch nicht für unwahrscheinlich halte, weil stell dir vor, die schlagen die Tschechei, die stehen dann im Halbfinale gegen England. Dänemark, das ist ein typischer Stolperstein für England. Gegen kleine, mutig aufspielende Nationen haben die in der Vergangenheit immer und immer wieder Probleme gehabt. Denk an Kroatien, denk an Portugal. Das ist eine Mannschaft, gegen die England nicht gerne spielen würde. Und da gibt es die Quote 3,85 von Betano, wenn sie ins Finalspiel einziehen.
Ja, und wenn sie es gewinnen, halt ja zwölffaches Geld. Gucken wir mal auf die Torschützen. Auch da alles auf Dänemark. Drei Spieler haben ja bislang zwei Tore erzielt. Das sind, glaube ich, Paulsen, Dolberg und Joachim Mähle. Können die noch Torschützenkönig werden? Wer liegt da eigentlich vorne? Immer noch Ronaldo, ne? Mit 5, oder?
Ist immer noch Ronaldo und dicht dahinter ist ein Spieler von Leverkusen, Patrick Schick. Der hat schon 4 Stück geschossen und der ist noch im Turnier drin, im Gegensatz zum Ronaldo.
Okay, aber wenn ich auf den dänischen Top-Torschützen setze, ja, gibt es auch Quoten. Müssen die dann nur Dänemarks Nummer 1 werden oder müssen die gleich europaweit die 1 werden für die Quoten, die du uns jetzt sagst?
Nee, wir haben Betano gebeten, die Quoten zu liefern für wer wird der beste dänische Torschütze. Und da haben sie uns 3 Quoten ausgesucht, die alle recht lukrativ sind. Mir gefällt diese Wette. Erstens hast du Josef Paulsen von Leipzig. Da bietet Betano 2,5 an. Dicht dahinter kommt Kasper Dolberg, der neulich einen Doppelpack geschnürt hat, spielt bei Nizza. Da gibt es die Quote 2,75. Und meine Lieblingswerte persönlich in dieser Konstellation, da bietet uns Betano die Quote 3,0 an, wenn Joachim Mähle der beste dänische Torschütze wird. Und ich bin da total voreingenommen natürlich, weil der Mann spielt für Atalanta. Der kann nicht anders spielen als offensiv.
Also von Robin Gosens wird er normalerweise bedient und jetzt soll er dänischer Top-Torschütze werden. Das ist deine Theorie?
Absolut.
Gut, dann schauen wir drauf. Ich esse 3 Hotdogs mehr die Woche und vor diesem Spiel definitiv, um das Ganze zu machen. Gibt es eigentlich schon eine Quote? Kann ich jetzt schon wetten, wer Europameister 24 wird oder wo Deutschland bei der WM nächstes Jahr landet? Nee, sowas gibt's doch nicht. Oder gibt es da Langzeitquoten?
Die gibt's normalerweise schon, aber mit dem Thema habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Das können wir gerne beim nächsten Mal anschauen, wenn du mal.
Ich wollte gerade sagen, das ist die Schularbeit für die nächste Ausgabe von König Fußball. Die wird es ja dann vor dem Halbfinale geben. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Jetzt wünschen wir euch erstmal geile Viertelfinalpartien ohne Deutschland. Ja, ist ein bisschen schwieriger, aber ganz ehrlich, wenn das so ein Kick wird wie gegen Schweiz, gegen Frankreich, ist es auch unterhaltsamer als unser Gemurmel, was wir da gegen England gezeigt haben. Also, dir vielen Dank für deine Expertise und wir hören uns vor dem Halbfinale. Bleib gesund und genieß dieses Fußballwochenende mit der Europameisterschaft. Soweit König Fußball also für heute. Nochmal der Hinweis, klar, all das, was wir besprochen haben, können wir nicht als wahrsagerische Fähigkeit euch mit an die Hand geben. Sprich, keine Garantie auf die Quoten, aber ein bisschen Spaß hat es hoffentlich gemacht.